Linus Trop ist CEO von Lillian Care und hat schon einige Stationen im Gesundheitswesen durchlaufen, bevor er sich vor circa einem Jahr zur Gründung von Lillian Care entschlossen hat, um die hausärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten zu verbessern. Im Podcast stellt Linus Trop seine innovative Lösung für die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum vor. Er erklärt, wie die Kombination von Vorortbehandlung und Homeoffice-Optionen junge Ärzte für den ländlichen Raum gewinnen soll und wie er trotz regulatorischer Einschränkungen effiziente Patientenbetreuung und Teamarbeit schafft.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Linus Drob. Linus ist ein Urgestein im Gesundheitswesen und auch ein Urgestein im digitalisierten Gesundheitswesen und hat vor kurzem sein, ich glaube, zweites Unternehmen gegründet, Lillian Care, eine hybride Hausarztpraxis mit einem ganz besonderen Konzept, und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Linus.
Hallo Inga, ja, und ich freue mich und bin irritiert, als Urgestein bezeichnet zu werden, aber es ist wahrscheinlich unvermeidbar, wenn man dann doch schon ein bisschen länger in dem System sich bewegt.
Ja, das hört sich immer so an, als wäre man schon irgendwie 70 und die Karriere würde dem Ende zugehen. Bei dir beginnt sie gerade erst. Ich habe dich auch eben gesehen, wir nehmen unseren Podcast heute remote auf und du sitzt in deinem Wohnmobil auf Tour, denn du bist in ländlichen Gegenden unterwegs, die ihr mit Lillian Care demnächst hausärztlich versorgen wollt, richtig?
Ja, genau so ist es. Also ich stehe im Moment irgendwo in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Ramstein Airbase und habe heute hier einen Standort schon angeschaut und ein zweites Gespräch findet heute noch statt. Genau so ist es.
Ja, und du schiebst mich jetzt quasi zwischen und ich freue mich darauf, denn du hast schon sehr, sehr viel gesehen im Gesundheitswesen. Du hast eine, kann man sagen, recht lange Karriere gehabt bei der Barmer, kommst also ursprünglich von der Krankenkasse, hast dann gegründet Samedi, warst dann bei einem Telemedizinanbieter, SHL Telemedizin, das ist noch ganz viele andere Stationen, hast dich schon seit 2006, glaube ich, mit Telematik-Infrastruktur befasst, aber hast jetzt vor ungefähr einem Jahr den Entschluss gefasst, nochmal zu gründen und ein Problem zu lösen, das wir in Deutschland haben, und das ist die hausärztliche Versorgung, insbesondere in ländlichen Gebieten. Und das ist gerade dein Thema. Vielleicht steigen wir da mal direkt ein und schauen uns mal an, was du mit Lillian Care machst und was ihr vorhabt.
Ja, gerne. Also erzähle ich gerne zu. Natürlich, genau wie du sagst, ist tatsächlich die Situation in der, was die allgemeinmedizinische Versorgung in Deutschland anbetrifft, schon tatsächlich heute, jetzt während wir sprechen, schon in einer schwierigen Situation. Also etwa 4000 Hausarztpraxen sind im Moment unbesetzt. Und weil man einfach statistisch schon genau weiß, ungefähr 40% der Ärztinnen und Ärzte, die heute noch Praxen betreiben, sind älter als 60 Jahre alt. Insofern kann man sehr gut ausrechnen, dass wir so Mitte der 2030er Jahre roundabout schon 11.000 Hausarztpraxen unbesetzt haben werden. Und um das ein bisschen griffiger zu kriegen, das heißt letzten Endes, dass 20% der Praxen, die gibt es einfach nicht mehr, und roundabout 13 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen mehr Menschen haben dann tatsächlich keinen einfachen Zugang mehr zu einer Allgemeinmedizin, was natürlich eine heftige Situation für diese Menschen und eben auch für die Regionen natürlich ist, wo diese Situation eingetreten ist oder eben in den nächsten Jahren eintritt. Und darauf bin ich schon vor einigen Jahren aufmerksam geworden und habe lange drüber nachgedacht, weil ich, wie du richtigerweise gesagt hast, ja mich schon lange in dem Telemedizin-Thema bewege. Wie kann ich es mit Telemedizin letzten Endes, im engeren Sinne letzten Endes, dieses Problem lösen, helfen? Und da bin ich nicht so richtig vorwärts gekommen, weil ich habe zum Beispiel viel Fernbehandlung gemacht, daneben aufgebaut in dem Bereich und Lösung. Aber wenn natürlich, damit kann man ganz toll natürlich ärztliche Kapazitäten, die an der einen Stelle sind, an die andere Stelle sozusagen telemedizinisch bringen. Wenn aber insgesamt zu wenige Ärzte da sind, dann hilft es leider nicht, weil dann zieht man ja nur an der berühmten Decke, die dann immer zu kurz ist. Ja? Also irgendjemand kriegt dann in diesem übertragenen Sinne auch immer kalte Füße.
Ja, das heißt, man muss das, du willst es jetzt gerade sagen, aber ich frage mal. Das heißt, du bist dann über diese Theorie, okay, man kann das vielleicht telemedizinisch alles abfangen, dahin gekommen zu verstehen, dass wir eigentlich ganz neue Konzepte brauchen und dass es aber eine Möglichkeit gibt, die auch wirklich schon in die Tat umzusetzen.
Genau, also der Moment, wo ich dann Klarheit hatte und die Idee zu Lilian Care dann auch klar war, ich war vor rund 2 Jahren in Finnland unterwegs und habe mir da Primary Care Praxen angeschaut und bin da auf was gestoßen, was es in vielen Ländern ja gibt, nämlich dass Nurses dort in der Allgemeinmedizin einen großen Teil der Patienten behandeln, also konkret in Finnland so 60% der Patienten, die in so eine Primary Care Einrichtung reinkommen, die sehen gar keinen Arzt. Und das war für mich total spannend. Ich hatte das zwar schon in anderen Ländern gesehen, aber da war es so richtig für mich dann der Aha-Moment, weil ich dann gesagt habe, jetzt habe ich es, weil letzten Endes, wenn wir es dieses System nach Deutschland übertragen könnten, dass, sag mal, daumenpeilungsmäßig jeder zweite Patient eben nicht von dem Arzt selber, sondern von einem akademisch ausgebildeten nichtärztlichen Behandler behandelt werden kann, dann könnten wir ja rein mathematisch mit halb so vielen Ärztinnen und Ärzten trotzdem noch eine gute allgemeinmedizinische Versorgung organisieren. Und das war dann die Kernidee für Lilian Care zu sagen, das muss doch möglich sein, dieses Modell nach Deutschland zu bringen. Und natürlich hat sich die Idee dann noch von dort weiterentwickelt.
Ja, lass uns da direkt mal einsteigen. Du hattest jetzt eingänglich gesagt, dass 14 Millionen Menschen in Deutschland keinen Zugang mehr haben werden zu einer hausärztlichen Versorgung, wirklich so in unmittelbarer Wohnortnähe. Das betrifft ja aber nicht alle Regionen gleichzeitig oder gleichermaßen, sondern das betrifft eher ländliche Gebiete, wo sich junge Ärztinnen und Ärzte dann gar nicht mehr so klassisch niederlassen wollen in so Hausärztepraxen, die zum Verkauf stehen. Ne? Das ist ja so, oder?
Ja, genau. Also es ist zunächst mal ein Phänomen, was klar vor allem in ländlichen Regionen jetzt tatsächlich schon heute da ist. Es wird sich aber auch, sagen wir, in Richtung der Städte immer mehr bewegen. Aber es stimmt, die Regionen, wo die Probleme am größten sind, sind eher ländliche Regionen. Und genau da ist der zweite Teil natürlich der Herausforderung. Viele jüngere, aber auch ältere Ärztinnen und Ärzte haben eher Spaß an der Vorstellung, in der Stadt zu leben, als, sagen wir mal, in einem kleinen Ort, der vielleicht eine Dreiviertelstunde oder noch weiter von einer großen Stadt entfernt ist. Und deshalb haben wir den zweiten Teil, und der ist eben auch für Lilian Care dann erheblich wichtig, gesagt, wie können wir es schaffen, dass Ärztinnen und Ärzte in unseren hybriden Praxen, also wir eröffnen ja wirklich Arztpraxen in diesen unterversorgten Gebieten, also in diesen eher ländlichen Gebieten, wie kriegen wir da Ärzte hin? Und da spielt jetzt die Telemedizin eine Rolle, insofern, dass wir unseren Ärztinnen und Ärzten anbieten, dass wir sagen, du behandelst tageweise die Patienten wirklich vor Ort in der Praxis auf dem Lande und tageweise aber auch aus dem Homeoffice zu Hause, vereinfacht gesagt, also in der Stadt leben und Patienten in eher ländlichen Regionen behandeln, teils vor Ort, da mal tageweise hinpendeln, teils aus dem Homeoffice, eben aus der Stadt heraus. Und das ist für Ärztinnen und Ärzte dann auch ein durchaus attraktives Gesamtpaket, um dann zu sagen, da bin ich gerne dabei.
Ja, ich finde das total spannend, weil unser System auch in der Freiberuflichkeit der Ärztinnen und Ärzte lebt ja so ein bisschen davon, dass eigentlich so ein Hausarzt oder eine Hausärztin mit eigener Praxis so eine wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau sein muss oder so ein Tausendsasser, also je nachdem, wie man es formulieren möchte, oder Jack of all trades. Also man muss Digitalisierung können, man muss irgendwie das Praxismanagement können, man muss die ärztliche Behandlung vor Ort machen und gleichzeitig ist man ja extrem exponiert. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich bin Ärztin, ich gehe in einen kleinen Ort, dann grüßt mich dort jeder beim Bäcker, mich kennt jeder. Und das ist auch so das Selbstverständnis, mit dem viele Hausärztinnen und Hausärzte heute noch so operieren. Also wirklich, ja, mit einem wahnsinnigen Einsatz, das muss man einfach sagen, sehr, sehr vielen Wochenstunden und auch sehr wenig Trennung eigentlich zwischen privatem und professionellem Leben, weil sich das in der Rolle einfach so ergibt. Und das wollen ja viele junge Leute so vielleicht gar nicht mehr, ne?
Ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, das kann man auch, es gibt ja auch etliche Befragungen dazu, die genau auch zu dem Ergebnis kommen, dass dieses Verständnis von der Rolle als Allgemeinmediziner sich doch stark verändert hat. Und das hat dann ja Aspekte auch von eben, vielleicht eine stärkere Trennung von dem Beruflichen und Privaten, also dann nicht komplett absorbiert sein, eher auch einem Wunsch, Teilzeittätigkeit möglich zu haben, aber auch insgesamt, sagen wir mal, nicht sich lebenslänglich an einen bestimmten Ort zu binden durch eine dass man da eine Praxis kauft und dann da auch irgendwo, wie gesagt, lebenslänglich dann eigentlich da gebunden ist. Und ich glaube, das sind alles Aspekte, die für viele jetzt tatsächlich nicht mehr so attraktiv sind, sondern einfach flexiblere Modelle gesucht werden. Und da spielt natürlich auch für uns, darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir es letzten Endes hinbekommen, dass wir für Ärztinnen und Ärzte letztens, wie schaffen wir ein Umfeld, wo die einfach gerne arbeiten wollen, weil sie sagen, da ist es diese Flexibilität, der Rahmen, meine Möglichkeiten am besten abgebildet. Und da ist eben gerade Lilian Kehr eben auch drauf fokussiert, dieses Umfeld da zu schaffen.
Ja, lass uns da mal eintauchen in dieses Umfeld, denn du hattest ja zu Eingang gesagt, dass du in Finnland gesehen hast, dass es dort Praxen gibt, wo eben die Hälfte ungefähr der Patientinnen und Patienten gar keinen Arzt oder Ärztin mehr sieht, sondern von einem Nurse Practitioner behandelt wird, also von jemand, der akademisch ausgebildet ist, bisschen mehr Kompetenzen noch hat als so eine klassische MFA, wie wir das in Deutschland kennen, und sich da eigentlich die Versorgung ganz anders gestaltet. Jetzt kommen wir ja so ein bisschen, und du hast ja auch Telemedizin-Erfahrung, wir kommen ja in Deutschland so ein bisschen aus dem Narrativ der Zweiklassenmedizin. Also das war lange das Narrativ, alles was Telemedizin ist, ist so zweiklassenmäßig oder auch alles, was mit KI unterstützt ist, ist dann nicht mehr so gut. Oder wo kein Arzt oder keine Ärztin mehr draufschaut, das ist dann von der Qualität nicht mehr so toll. Ja? Das ist ja etwas, damit müssen wir wahrscheinlich als allererstes mal aufräumen, oder?
Ja, es ist so, wie du sagst, da gibt es immer so einen Eindruck, das wäre eben nicht dieselbe Qualität. Das Interessante auch nochmal, das fand ich eben auch, wenn man auf Finnland schaut, also zwei Aspekte haben mich da beeindruckt. Erstens, die Outcomes dieses Gesundheitssystems, die sind gleich oder sogar besser als in Deutschland. Ich mache nur ein Beispiel. Die Finnen werden im Durchschnitt, ich glaube, 2,5 Jahre älter als die Deutschen. Ich finde, eine Lebenserwartung, die hängt in einem Land natürlich mit vielem, aber eben auch mit der Qualität des Gesundheitssystems zusammen. Und ich sage auch mal mit dem Augenzwinkern, man unterstellt den Finnen ja jetzt nicht den gesündesten Lebenswandel. Also es ist mal ein Parameter, dass man sagt, das ist offensichtlich, führt es diese Art von Medizin. Erstmal ist die qualitativ für die Menschen auf gar keinen Fall schlecht, vielleicht sogar positiv. Die Kosten des finnischen Gesundheitssystems sind übrigens auch deutlich niedriger als die in Deutschland. Und total beeindruckt hat mich dann die Zufriedenheit von Ärztinnen und Ärzten und anderem medizinischen Personal in diesen Einrichtungen. Da gibt es eine ganze Menge Befragungen. Und während man in Deutschland so das Gefühl hat, wir erreichen einen Tiefpunkt nach dem anderen, was die Stimmungslage der Ärztinnen, Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich anbetrifft, ist sind die Werte da dramatisch besser in Finnland, also dass die auch zufriedener sind mit der Arbeit in diesen Behandlungsteams. Und das ist eben auch ja ein ganz wichtiger Aspekt für die Menschen, die da letztlich arbeiten.
Ja, also das heißt, die Prozesse sind einfach nur besser und die Leute werden bedarfsgerechter eigentlich bedient mit dem, was sie brauchen. Aber du hast jetzt schon eigentlich das Ziel, dass sich das jetzt für Patientinnen und Patienten nicht so anfühlt, als werden die nicht gut betreut. Das kann es ja auch nicht sein, oder?
Ja, das ist auf alle Fälle sehr wichtig, dass sie sich gut betreut fühlen. Also es geht ja auch darum, dass eine Medizin, wo wir zu wenig Ärzte hätten, dann wäre das, was natürlich passieren würde, dass immer weniger Zeit für jeden einzelnen Patienten übrig wäre. Mit dem, was wir machen, indem wir eben eine Behandlungsteam etablieren und eine neue Person da reinbringen, bedeutet es ja letzten Endes, dass die Zeit, die für einen Patienten da ist, erstmal auf gar keinen Fall weniger werden muss. Also finde ich das erstmal schon für den Patienten immer den intelligenteren Ansatz. Und die Zielsetzung besteht ja darin, dass wir genau rausfinden, wenn ein Patient einen Termin anfragt bei uns, wer ist jetzt die geeignetste Person und mit welcher Qualifikation, um diese Behandlung zu machen. Also es soll ja niemand einen direkten Zugang für eine bestimmte Behandlung zum Arzt nicht bekommen, sondern es geht darum, die jeweils geeignetste, den geeignetsten Behandler zu identifizieren und dann eben da die Behandlung auch zu machen. Und wichtig ist auch in diesen Behandlungsteams, die wir da haben, diese Sichtbarkeit von hier ist der Arzt im Kittel und da sind vielleicht die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Poloshirt, so sieht es bei uns auch nicht aus, sondern das ist auch für einen Patienten, der da reinkommt, ein Behandlungsteam im Sinne des Auftretens. Wie sehen die aus? Und die sind eben alle auch auf einem gleichen, sagen wir, Niveau auch für den Patienten in der Wahrnehmung und eben da nicht, das ist eine MFA, das ist ein Physician Assistant und das ist der Arzt und da gibt es ein klares Gefälle, sondern das ist dein Behandlungsteam letzten Endes.
Ja, total spannend, weil es geht ja auch immer um Vertrauen. Das ist ja eine große Währung eigentlich im Gesundheitswesen. Das ist das Vertrauen, was Patientinnen und Patienten dem behandelnden Personal dann entgegenbringen können. Mich interessiert jetzt, da noch mal etwas tiefer einzutauchen, weil du sagst, es gibt ein ganzes Behandlungsteam. Dieses Behandlungsteam besteht aus ärztlichen Professionals, also Ärztinnen und Ärzten, aber auch nicht ärztlichen medizinischen Fachpersonal und aus Technologie natürlich auch. Wie kann man sich so ein Team bei euch vorstellen, bei Lilian Care? Welche Rollen gibt es da und was sind vielleicht auch neue Rollen, die jetzt so in Deutschland noch gar nicht so bekannt sind?
Ja, also es ist schön, dass du das auch die Technologie da mit reinnimmst. Wenn man so weiter blickt, dann sind es tatsächlich 4 Rollen, die es gibt. Also es gibt unsere Ärztin, unseren Arzt in der Arztpraxis. Dann gibt es praktisch unter der Überschrift Nurse, ist es heute in Deutschland in der Regel ein Physician Assistant, der oder die da tätig wird. Das kann aber auch eine Community Health Nurse oder eine akademisch weitergebildete Vera praktisch künftig sein. Da gibt es nur relativ wenige Physician Assistants, vergleichsweise viele. Mhm. Und dann haben wir die MFA.
Vera ist eine telemedizinische Assistentin, oder kannst du das nochmal erklären?
Ja, gerne. Eine Fortbildung in der Allgemeinmedizin, die es schon seit einigen Jahren gibt. Also sie ist gar nicht unbedingt digital jetzt fokussiert, sondern das sind weiterqualifizierte Kräfte, MFAs, die zum Beispiel Hausbesuche machen dürfen und können. Also besonders qualifizierte medizinische Fachangestellte sind es dann. Und diese 3 Personen oder Berufsgruppen als Mensch sind bei uns in der Praxis aktiv. Und dann kommt eben der vierte Mitwirkende ist eben die Technologie dann. Und die spielt insofern jetzt eine ganz zentrale Rolle, dass jemand, wenn ein Patient einen Termin bucht, eine Mini-Triage durchläuft. Das meint, pro Symptom 4 bis 5 Fragen gestellt bekommt. um letzten Endes nicht um die Diagnose zu stellen, sondern um rauszufinden, wer macht am besten diese Behandlung. Jetzt von diesen drei genannten Berufsgruppen, ist es der Arzt, Physician Assistant oder was Einfaches, wo es direkt bei der MFA behandelt werden kann. Das ist so die eine Frage, die wir stellen und die Technologie beantwortet. Und die zweite ist, muss der Patient überhaupt in die Praxis kommen oder könnte das auch komplett remote gemacht werden? Und dann geht's auf der Technologieseite aber weiter. Ich nehme mal jetzt den etwas spannenderen Fall, dass wir sagen, es ist ein Nurse-Behandlungsfall, also der geeignet ist, von der Nurse, vom Physician Assistant gemacht zu werden. Dann spielt die Technologie jetzt die Rolle, da haben wir haben Behandlungspfade entwickelt mit unserem medizinischen Beraterteam. Mhm. Und die kann man sich so vorstellen, jetzt ist der Patient in der Praxis. Und das ist wie eine Checkliste von Untersuchungen, die abgearbeitet oder die in der Behandlung dann durchlaufen werden. Und zu jeder dieser Behandlungsschritte sind wiederum Red Flags definiert. Also im Sinne von, wenn ein bestimmtes Ergebnis oder Ereignis bei der Untersuchung beobachtet wird, dann wird der Fall direkt an Arzt praktisch, also sozusagen an den nächsten Level, wenn man mal so sagen will, abgegeben. Und wenn keine so eine Red Flag zutage tritt, dann spielt Technologie jetzt nochmal insofern eine Rolle, dass am Ende dieser von Nurse geführten Behandlung jetzt die Ärztin, der Arzt zugeschaltet wird per Video und auf einem Dashboard praktisch schon die ganzen Informationen, die es initial gab, die es bei den Untersuchungen gegeben hat, die Empfehlungen und Informationen, die die Nurse praktisch aufgenommen hat, stehen dem Arzt dann zur Verfügung. Und dann wird letzten Endes aus diesen ganzen Vorbereitungen eine ärztliche Behandlung, die natürlich in deutlich kürzerer Zeit vorgenommen werden kann, als wenn der Arzt all diese Schritte, die zuvor stattgefunden haben, selber gemacht hätte.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Ja, super spannend. Das heißt, es ist eine ganz neue Art der Behandlung, kann man sagen. Also es ist wirklich sehr prozessual gedacht, was ihr da aufsetzt. Immer mit der Maßgabe, das Personal, was eingesetzt wird, möglichst punktgenau dann eben einzusetzen. Das kann man ja so formulieren.
Ja, genau. Immer natürlich mit der Zielsetzung, dass es also immer unter der Prämisse natürlich, dass es für den Patienten genau die adäquate Person auch ist, aber eben genau mit diesem knappen Personal, was wir ja in allen Professionen haben, praktisch ganz bewusst umzugehen. Ja, einerseits, wer macht es von denen, und andererseits eben über die Technologie dann praktisch Dinge, die man im Vorfeld klären kann, wie die Fragen, aber auch dieses Guiden durch den Behandlungsprozess, dass möglichst viele Vorgänge wiederum durch einen Nurse gemacht werden können. Also es ist so ein Zusammenspiel letzten Endes, mit dem wir versuchen, das bestmögliche Ergebnis für den Patienten einerseits, aber eben andererseits auch das mit ja möglichst geringem zeitlichen Aufwand von Ärztinnen und Ärzten und dem Personal in der Praxis letzten Endes dann hinzubekommen.
Und wie ist das rein rechtlich gesehen? Denn wir haben in Deutschland ja eine Arztzentrierung. Das heißt, jede Entscheidung muss von Ärztinnen und Ärzten getroffen werden. Ärztinnen und Ärzte dürfen heute, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nur 30% ihrer Zeit überhaupt telemedizinisch verwenden und für telemedizinische Behandlungen. Und auch ja nicht ärztliches medizinisches Fachpersonal darf gar nicht so viel machen. Und ihr spekuliert ja ein Stück weit darauf, dass sich das ändern muss, oder?
Ja, sowohl als auch. Also alles zutreffend, was du gesagt hast. Und tatsächlich kann man auch sagen, die Herausforderung jetzt, mit der Lilian Care jetzt umgeht, sind ganz stark in diesem regulatorischen Umfeld, weil zum Beispiel, dass es mit den Nurses funktioniert, das zeigen ja die skandinavischen Länder, UK, USA, schon seit 15 bis 20 Jahren. Also das müssen wir ja gar nicht neu beweisen. Wir müssen es aber letzten Endes eben vor allem hier in den regulatorischen Rahmen hier in Deutschland bekommen. Und die Gesetzgebung, die wir haben, also die ist natürlich erstmal sehr wenig auf Digitales ausgerichtet, weil sie halt schon irgendwie 20, 30 oder noch viel Jahre älter ist. Sie ist aber auch eben, wie du richtigerweise sagst, arztzentriert aufgestellt und ist restriktiv tatsächlich, was darf überhaupt jemand außer dem Arzt in der Behandlung machen. Und da machen wir zweierlei. Einerseits, diese Behandlung, wie wir die mit Nurses machen, ist ein bisschen anders als in Finnland. Mhm. Und zwar dergestalt, unsere Nurse darf keine Anamnese machen, darf keine Diagnose stellen, darf keine Therapie verordnen. Wie machen wir das? Letzten Endes, unsere Nurse stellt sehr gut geeignete Fragen, um zu verstehen, wie die gesundheitliche Situation der Patientin ist. Unsere Nurse hat einen Verdacht, welche Diagnose vorhanden ist. Und unsere Nurse hat auch einen Vorschlag, wie eine gute Therapie für diesen Patienten aussehen kann. Dann kommt eben die Ärztin per Video hinzu, nimmt diese guten Fragen und Antworten, Verdacht einer Diagnose und den Therapievorschlag, prüft den und macht daraus eben eine ärztliche Anamnese, Diagnose und Therapie. Also letzten Endes integrieren wir sozusagen in diesen regulatorischen Rahmen, den wir erstmal nicht verändern können, durch diese Art, wie wir den Prozess zwischen Arzt und Nurse zusammen machen, bringen wir das in diesen regulatorischen Rahmen rein. Die 30% für die Videosprechstunde, die du angesprochen hast, und auch damit verbunden ja Kürzungen von der Vergütung und ähnliche Themen. Da ist ja im Moment noch in der Lesung im Bundestag, aber ich denke, dass es Beschluss des aktuellen Digitalisierungsgesetzes dann gibt und wo zumindest ja klar ist, dass der Spielraum für Telemedizin, für Fernbehandlung ja weiter als diese 30% sein wird. Das heißt, ja, da unterstellen wir, dass diese Regelung entsprechend auch in Kraft tritt und dann sozusagen uns auch hilft, dass wir einen größeren Teil über telemedizinische Zuschaltung der Ärzte auch faktisch durchführen und abrechnen können.
Ja, total spannend, weil wir können ja auch davon ausgehen, dass die Probleme so groß werden, dass es gar nicht mehr anders geht, als solche Konzepte dann auch zu unterstützen. Weil das ist etwas, das sehen wir in der Vergangenheit, dass dann Verbände häufig Sturm laufen eben gegen solche Konzepte, die auch die Arztzentrierung, also alles muss eigentlich über den Tisch des Arztes oder der Ärztin laufen, so ein Stück weit in Frage stellen, was ja auch vollkommen okay ist, denn die Qualität der Versorgung in Deutschland ist trotz der Arztzentrierung nicht zu vergleichen mit der in Finnland. Ja, die scheint besser zu sein. Wenn man jetzt mal diese Parameter, wie du sie gerade aufgeführt hast, also das Gesamtüberleben sozusagen, das Alter, wie alt wird man und die Ausgaben, wenn man das mal als Kriterien herbeizieht. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil das ist ja auch etwas, wir sehen ja auch andere Konzepte, die auch eher so aus den kassenärztlichen Vereinigungen kommen, die eigentlich anfangen, ganz ähnliche Konzepte auch aufzusetzen wie ihr jetzt, oder?
Ja, also es ist auf alle Fälle so, dass hier jetzt von der Situation mit dem Ärztemangel und unserem Fokus halt wirklich genau in die Region zu gehen, das natürlich schon eine ganz andere Bereitschaft jetzt der beteiligten Player da mit sich bringt, da auch ja mit uns zu agieren oder zumindest nicht dagegen. Also deshalb im Moment kann ich sagen, jetzt mit den kassenärztlichen Vereinigungen, genauso wie mit den Krankenkassen, mit denen wir auch sehr aktiv sprechen, da haben wir einen sehr guten Austausch und auch spätestens, wenn wir sagen, in welche Ortschaften wir gehen, dann dann folgt auch die Frage, wie wir unterstützt werden könnten von diesen Akteuren. Mhm. Also das ist sehr positiv. Und noch intensiver ist die Unterstützung, was die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anbetrifft. Ich war letzte Woche, das hat sich bei mir so richtig jetzt eingebrannt, in einer kleinen Gemeinde, 9000 Einwohner im Landkreis Osnabrück gelegen. Und ich war bei dem Bürgermeister und da lag so ein Papierstapel, also richtiger dicker Stapel Papier auf der Fensterbank. Und da hat wir begannen unser Gespräch und er zeigte da drauf und sagt, Herr Trop, das ist eine Unterschriftenliste mit 2000 Unterschriften. Die wurden mir gestern von einer Bürgerinitiative überreicht und die forderten ihn als Bürgermeister auf, ein kommunales MVZ zu etablieren. Und da habe ich, als ich abends nach Hause kam, zu meiner Frau gesagt, bei uns im Ort, wo alles, die Versorgung noch wunderbar ist, in der Ecke von Heidelberg, da wüssten die Leute um uns rum weder, was ein MVZ ist, noch was ein kommunales MVZ ist. Und dort werden 2000 Unterschriften gesammelt. Und das macht, glaube ich, nochmal deutlich für die Bürgermeister, Landräte, die Menschen, die da leben, ist es wirklich ein richtig großes Thema. Und die unterstützen uns natürlich auch ganz erheblich. Das heißt, wenn auch mal möglicherweise uns der Wind ins Gesicht wehen wird und es irgendwie aus dem System vielleicht mal auch für uns herausfordernd wird, da dann praktisch mit den Akteuren eine gute Lösung zu finden, dann haben wir da auf alle Fälle starke Verbündete. Und du hast noch eins gesagt.
Ja, total spannend, weil.
Mach
gern deinen Punkt fertig.
Ja, du hattest angesprochen, dass schon ähnliche Konzepte erdacht werden. Und das ist, finde ich, auch eine wirklich spannende Entwicklung. Und zwar, der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat jetzt gerade vor ein paar Wochen das Konzept heißt Happy vorgestellt. Und da praktisch konkrete Vorschläge eben auch gemacht, wie sieht eigentlich die Allgemeinmedizin der Zukunft aus? Und super spannend ist eben, die schlagen letzten Endes sehr, sehr, sehr ähnliches Modell, wie wir das jetzt umsetzen, vor. Also, dass Physician Assistants Teile der Behandlung übernehmen und dass Technologie eingesetzt werden soll, um eben praktisch da auch diesen Behandlungsprozess zu unterstützen, von Terminbuchung über die Behandlung. Also, wir waren kein Ghostwriter, als das entstanden ist, aber die Gedanken, die Hausärztinnen und Hausärzte, die das geschrieben haben, im Kopf hatten und die wir gedacht und jetzt gerade in die Umsetzung bringen, die sind schon sehr ähnlich. Insofern fühlen wir uns da jetzt auch, sagen wir mal, nochmal bestärkt dadurch, dass auch die organisierte Hausärzteschaft genau auf diese Themen setzt. Insofern sind wir da jetzt einer der Mitmacher aus unserer Sicht, um das Ganze dann auch jetzt nicht nur zu denken, sondern auch schnell und konsequent in die Praxis zu bringen.
Mit denen habe ich übrigens auch einen Podcast geplant, weil mich das Thema sehr interessiert, weil wir müssen ja da zu Veränderungen kommen. Und ich sehe das auch als große Chance, endlich auch zu einer Professionalisierung zu kommen. Denn ich glaube, dass das auch für Ärztinnen und Ärzte einfach keine gute Situation ist, wenn die einzige Möglichkeit ist, den Beruf auszuüben, wirklich diese Überforderung mit Ansage ist in einer Rolle, die man nur unter großen persönlichen Opfern eigentlich überhaupt ausfüllen kann. Das ist ja de facto heute so. Das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen, aber so bewerte ich das. Das heißt, also der Zeitgeist, auch die ganzen gesetzlichen Entwicklungen, all das spielt euch in die Hände. Und ihr habt es ja auch geschafft, jetzt nur mit dem Konzept auch schon Geld einzusammeln von Investoren. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich als Business Angel auch dabei bin, einfach aufgrund der Transparenz, weil ich an dieses Konzept total glaube. Mit was konntet ihr denn die Investoren überzeugen?
Es ist, glaube ich, nie leicht, jemanden zu überzeugen, in eine Idee zu investieren. Aber ich glaube, es war in diesem Fall doch etwas leichter, als ich das von vielen anderen Unternehmen gehört habe. Einfach, weil einerseits die Situation so auf der Hand liegt, dass wir da ein Problem haben, was angepackt werden muss, und andererseits auch wirklich mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, irgendwie auch schnell klar war, ja, genau so letzten Endes lässt sich das machen. Es ist vergleichsweise einfach, wenn man so will, von der Konzeption. Sie muss aber konsequent umgesetzt werden. Und insofern hatten wir tatsächlich vergleichsweise schnell Investoren, stark einerseits aus dem Bereich wirklich, die selber schon gegründet haben, erfolgreich gegründet haben und uns jetzt über als Angel-Investoren unterstützen. Es war ganz früh der Björn von Siemens auch mit dabei, der die Idee auch mit als einer der ersten unterstützt hat. Und wir haben dann eben sukzessive auch Venture Capital Companies praktisch, haben Interesse gezeigt und sind mit uns ins Gespräch gekommen. Dann ist Nina Capital aus Barcelona als Lead-Investor mit reingegangen. Und dann kamen eben weitere hinzu. Wir haben Caesar VC aus München, SQ West aus München und dann noch aus Österreich Calmstorm, die dann noch mit dazu kam. Und jetzt also einen sehr interessanten auch, sagen wir mal, von der Gesellschafterstruktur, so aus der einerseits VC, aber andererseits eben auch einige erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, die uns neben dem finanziellen Thema eben auch nochmal ganz erheblich helfen mit dieser Erfahrung, dass wir einfach schneller vorwärts kommen und weniger Fehler machen. Also insofern da eine wirklich tolle Konstellation. Wir hatten das Glück wirklich, wir konnten nicht mal alle Investoren, die gerne investiert hätten, letzten Endes investieren können. Also es war sicherlich, ja auch, hätten wir auch so nicht uns erhofft, ja, aber nicht erwartet auf der anderen Seite.
Jetzt muss man auch sagen, du blickst ja auf eine sehr erfolgreiche Karriere im Gesundheitswesen zurück, hast schon mal gegründet, würdest du das als großen Vorteil betrachten jetzt, weil wir sind ja im Moment in einer Situation, wo es extrem schwer ist, wirklich Geld einzusammeln und wir sehen, dass in ganz vielen Bereichen, dass so Hype-Themen wirklich so ein bisschen abgeflaut sind und wir sehen in Europa, dass das Kapital, was in Startups gesteckt wird, ungefähr um 50% eingebrochen ist im letzten und diesem Jahr, also wirklich Ernüchterung am Markt. Glaubst du, das liegt daran, weil ihr diese Strukturen so gut kennt und wisst, worauf ihr euch da einlasst? Weil das sehen wir ja häufig im Gesundheitswesen, dass der Bedarf so gesehen wird, aber dann ja, machen junge Gründerinnen und Gründer sehr viele Lernerfahrungen ja, mit der Realität, auch der Regulatorik, der ganzen politischen Verflechtungen, die man alle bedenken muss. Glaubst du, das ist ein Vorteil für euch?
Ja, also das war auch das, was wir an Feedback bekommen haben und war ja auch unsere eigene Hypothese, dass es jetzt hier, genau wie du sagst, ein Problem sehen, mit Begeisterung drangehen und den totalen Willen haben, das zu lösen. Es ist aber eben auch so, dass gerade in dieser doch sehr stark regulierten, in diesem sehr stark regulierten Umfeld, vor allem ja der Umgang mit der Regulatorik, mit den Barrieren, die sich da auftun, das Kompromisse finden mit den bestehenden Akteuren eine total wichtige Rolle spielt. Und insofern war es sicherlich oder ist es von ganz zentraler Bedeutung, dass wir dann schon eher erfahrene Player in dem System sind, schon einiges gesehen haben. Und es gibt auch noch den dritten im Bunde, das ist auch ganz wichtig, der Markus Liesmann. Der wiederum macht bei uns den Teil mit den Operations. Also der hat schon zum Beispiel mal in seinem Leben bundesweit Wundzentren aufgebaut. Und auch der hat eben schon ganz viel Erfahrung damit gemacht, sagen wir, wo im Alltag, wo auf der Regulatorik die Hürden stehen. Das heißt nicht, dass wir immer besonders elegant über die Hürden drüber springen oder drunter durchkrabbeln. Aber wir wissen schon mal, wo die stehen. Wir wissen, mit wem man ins Gespräch kommen muss, um da gute Lösungen zu finden. Und insofern erleichtert uns das auf alle Fälle, diesen Hürdenlauf erfolgreich zu meistern in der Regulatorik, die eben Digital- und Delegationsthemen noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, trotzdem schon unser System dort zu etablieren.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich auch glaube, also gerade aufgrund der Dramatik der Situation, die gerade in der ländlichen Fläche so in Deutschland sich zuspitzen wird in den nächsten Jahren. Und wir haben ja noch gar nicht auf Krankenhäuser geschaut. Da ist ja genau das gleiche Thema, weil wir da in große Finanzierungsthemen ja auch reinlaufen und auch das Thema Personalmangel da wirklich zu Buche schlägt. Das heißt, ihr könntet ja mit dieser ambulanten oder mit diesem ambulanten Konzept auch sowas wie eigentlich so klinische Konzepte fast ergänzen oder ablösen.
Ja.
Oder ist das nicht euer Ziel?
Also es ist jetzt, es gibt ja ganz viele Richtungen, in die man das weiterdenken kann. Es ist jetzt zunächst mal Fokus wirklich eine, super gute allgemeinmedizinische Versorgung herzustellen. Wir machen auch eine Evaluation, um das auch wirklich dann beweisen zu können, dass die Versorgung, die wir da machen, qualitativ mindestens gleich gut, vielleicht sogar besser ist, als wenn man das mit dem Standard in der Regelversorgung dann vergleicht. Aber natürlich gibt's nach vorne ganz viele Situationen, wo dieses Konzeptionelle, was wir machen, dann reinpasst. Also Beispiel, wo die allgemeinmedizinische Versorgung nicht mehr funktioniert, ist in der Regel die pädiatrische Versorgung schon länger zusammengebrochen oder schwierig. Und wo kein Arzt mehr ist, fehlt häufig eine Apotheke, die geht dann auch irgendwann weg. Oder wenn man sich in Pflegeheimen die Situation anschaut, ist ganz häufig so, dass einfach für eigentlich einfache Dinge, weil die aber kein Arzt dieses Pflegeheim mehr regelmäßig betreut, der Rettungswagen dort gerufen wird. Und das sind nach vorne alles Dinge, die wir in unser Konzept integrieren wollen, es im ersten Schritt noch nicht tun, aber eben eigentlich später zu einem Ansatz des Weiterentwickeln, dass wir sagen, wir gehen da, wo ein Versorgungsproblem ist, hin mit der Zielsetzung, allen, die da sind, wirklich eine gute gesundheitliche Versorgung zu ermöglichen. Und es kann eben später auch eine pädiatrische, das kann sein, dass man sich um die Arzneimittelversorgung kümmert, das kann sein, dass man eben die Pflegeheime über Einbindung in unser IT-System zum Beispiel in die Lage versetzt, schnell telemedizinisch nach einem, sag mal, groben Triagieren der Patienten dann mit uns weiter zu behandeln. Ideen haben wir da ganz viele, wie sich dieses Thema dann auch Schritt für Schritt dann auch in eine umfassende medizinische Versorgung für die Menschen in diesen heute unterversorgten Regionen dann praktisch weiterentwickelt.
Ja, das heißt, jetzt ist erstmal wahrscheinlich Fokus angesagt. Wo werdet ihr denn die nächsten oder die ersten Praxen eröffnen? Könnt ihr da schon was zu sagen?
Also das können wir, das wird im ersten Quartal des 2024 passieren. Im Moment haben wir eine Pilotpraxis in Heeg am Laufen. Dort erproben wir vor allem die Behandlungsprozesse, von denen ich vorhin erzählt habe.
Jetzt muss ich dich fragen, wo ist Heeg? Kenne ich nicht, also noch nie gehört. Wo ist das?
Ja, im Münsterland im weitesten Sinne, also so im weiteren Umkreis von Münster. Da kann man es am einfachsten, glaube ich, sagen, kann man es verorten. Auch das eher ländlich, etwas über 10.000 Einwohner. Auch da schon die ganze medizinische Versorgung perspektivisch auch herausfordernd. Und da ist praktisch eine allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis, die erproben schon seit Juli unsere Behandlungsprozesse. Das heißt, die arbeiten schon für einen Teil der Patienten, die haben, als Behandlungsteam. Ja, dass also die nichtärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teile der Behandlung übernehmen und die das nach dem Lillian Care Konzept erproben. Und wir haben wahnsinnig viel da einfach schon gelernt, wie wir das auch praktikabel machen. Und auf der Basis gehen wir jetzt Anfang 2024 mit den ersten Praxen live, also mit denen, die also zu 100% ausschließlich das Lillian Care Konzept umsetzen. Und die sind in Rheinland-Pfalz. Es sind vier Praxen. Und zum Beispiel in Nastetten, da war ich auch heute gerade, und Neuerburg. Mhm. Neuerburg ist in der Ecke von Bitburg gelegen. Dann haben wir im Blick St. Goarshausen und nochmal im Bereich von Burg die Ortschaft Speicher. Also ich gebe zu, viele von diesen Ortschaften kannte ich vorher auch noch nicht, habe sie jetzt aber natürlich intensiv kennengelernt, einfach durch das regelmäßige da vor Ort sein, um die Situation halt auch gut zu verstehen.
Ja, super spannend finde ich das. Auch bezeichnet, dass du mit einem Wohnmobil unterwegs bist.
Ja.
Weil das ist ja wahrscheinlich auch, teilweise sind das ja Regionen, wo die Infrastruktur auch nicht besonders ausgebaut ist, ne? Und dann stelle ich mir schwer vor, da wahrscheinlich ab 20 Uhr noch irgendwo was zu essen zu finden.
Das ist auf alle Fälle so. Also ich bin im früheren Leben, sagen wir in den anderen Firmen, ja auch mehr mit dem Zug begeistert unterwegs gewesen. Das ist hier dann im ländlichen Raum jetzt keine so ganz prickelnde Option. Insofern ist dieses Wohnmobil jetzt tatsächlich eine super Möglichkeit, einerseits die Ortschaften gut zu erreichen, andererseits immer einen Schreibtisch mit dabei zu haben, in dem ich dann auch eben wenn zwischen den Terminen auch sehr gut andere Tätigkeiten dann machen kann.
Also wir sind, oder ich persönlich bin total gespannt auf die ersten Praxen, die ihr eröffnen werdet und auch auf die Learnings. Was ich natürlich toll finde, ist, dass ihr mit Prozessen anfangt, denn letztendlich brauchen wir das im Gesundheitswesen ganz klar. Wir brauchen mehr Prozesskompetenz und einfach auch, finde ich persönlich, ich würde es immer so formulieren, mehr Respekt vor den Leuten, die im Gesundheitswesen arbeiten und mehr Respekt vor deren Zeit und einfach eine bessere Organisation der Abläufe. Und das ist natürlich fantastisch, wenn man da Leute hat, die einfach Prozesse gut entwickeln können, weil das ist ja nichts, was man jetzt unbedingt in einem ärztlichen Studium oder in einem Pflegestudium oder in einer MFA-Ausbildung lernt.
Ja, und deshalb ist, glaube ich, auch öfters wurden wir gefragt, aber ihr seid ja selber gar keine Ärzte als Gründer. Ist das nicht ein Problem? Aber es ist genauso aus dem Gedanken, wie du ihn gerade gesagt hast, glaube ich, genau der richtige Aspekt. Also wir nehmen ja gar keinen, wir gehen nicht rein in die Frage, wie wird eigentlich jetzt die inhaltliche Behandlung, was ist jetzt die richtige Behandlung für die Erkrankung X in der Situation Y? Darauf gehen wir ja gar nicht ein. Es geht ja nur darum, wie der Prozess eben organisiert wird. Und das ist genau die Kompetenz, die wir einbringen können, indem wir als sicherlich das Gesundheitssystem kennend, aber eben nicht ärztlich, aber auf die prozessuale Perspektive draufschauen. Und wie so oft, das ist auch wieder hier ein Hybrid im Sinne von, lass uns doch das Beste aus beiden Welten nehmen. Das sind welche, die gucken stark auf Prozesse und haben davon Ahnung. Und das sind die Mediziner, die haben den medizinischen Teil gelernt und wir bringen das einfach hier clever zusammen, um insgesamt eine bessere Versorgung zu organisieren.
Ja, total cool. Und ich drücke euch natürlich die Daumen, weil ich es immer super finde, wie wirklich begeisterungsfähig du bist für dieses Thema, trotz ganz vielen Jahren Gesundheitswesen, wo ja viele Leute muss ich doch manchmal feststellen, in diese Schleife reinkommen, so, oh, es bewegt sich nichts und es ist sowieso alles sinnlos. Also das ist ein Narrativ und eine Weltsicht, der begegnet man doch schon das ein oder andere Mal. Und deswegen finde ich das super, denn wir brauchen diese neuen Konzepte in der Versorgung in Deutschland. Ich wünsche euch total viel Erfolg. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses super spannende Gespräch und ja, dann werden wir beobachten und sehen, wenn die erste Praxis eröffnet. Hoffentlich, denn das werdet ihr auch kommunizieren.
Das werden wir auf alle Fälle tun. Herzlichen Dank und ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die Reise weitergeht.